Ein neues Jahr beginnt und ich habe als Bibeltext heute eine bekannte Geschichte aus Markus 4, Vers 1 bis 20, das Gleichnis vom Sämann. In unserer Bibel, Neues Testament, auf der Seite 64, Markus 4, Vers 1 bis 20. Ich habe es überschrieben mit, was mache ich mit dem Wort Gottes? Und ich lese uns zu Anfang den Bibeltext aus Markus 4. Jesus spricht hier. Und er fing abermal an zu lehren am Meer. Und es versammelte sich viel Volks zu ihm. Also, dass er musste in ein Schiff treten und auf dem Wasser sitzen. Und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Und er predigte ihnen lange durch Gleichnisse. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Höre zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen's auf. Etliches fiel in das Steinige, da es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Und etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf gut Land und brachte Frucht, die da zunahm und wuchs, und etliches trug 30-fältiges, und etliches 60-fältiges, und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da er allein war, fragten ihn um dieses Gleichnis, die um ihn waren, samt den 12. Und er sprach zu ihnen: Euch ist's gegeben, das Geheimnis des Reichs zu wissen, denen aber draußen widerfährt es alles durch Gleichnisse, auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Augen hören und doch nicht verstehen, auf dass sie sich nicht dermaleinst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben würden. Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollet ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann sät das Wort. Diese sind's aber, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird, und sie es gehört haben, so kommt alsbald der Satan und nimmt weg das Wort, das in ihr Herz gesät war. Also auch die sind's, die aufs Steinige gesät sind, wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf und haben keine Wurzel in ihnen, sondern sind wetterwindisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Worts willen erhebt, so ärgern sie sich alsbald. Und diese sind's, die unter die Dornen gesät sind, die das Wort hören. Und die Sorge dieser Welt und der betrügliche Reichtum und viel andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort und bleibet ohne Frucht. Diese sind's, die auf ein Gutland gesät sind, die das Wort hören und nehmen es an und bringen Frucht, etlicher 30-fältig, etlicher 60-fältig und etlicher 100-fältig. Mein erster Punkt: Selbstgerechte Hörer sind blind und verloren. Jesus lehrt am Meer. Viele Leute hören zu. Hier ist das Galiläische Meer gemeint, der See Genezareth. Interessant, Jesus sitzt in seinem Boot ein paar Meter vom Strand entfernt und die Leute standen am Ufer und hörten ihm zu. Das heißt, er hielt seine Predigt im Sitzen, während die Leute standen. Diese Anordnung sorgte für eine optimale Akustik, dass alle ihn richtig verstanden. Es war ihm wichtig, dass die Leute ihm zuhörten. Die Stimme Jesu hallte auf dem Wasser. Und außerdem hat jeder einen freien Blick auf Jesus, der im Wasser war und im Boot saß. Und dann steht in Vers 2, er predigte lange durch Gleichnisse. Keiner schaute auf die Uhr. Keiner war genervt von einer zu langen Predigt. Hab keine Angst, meine wird nicht so lang. Denn, Matthäus 7, 29, er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Deshalb wollten die Leute ihn hören und sehr viele waren gekommen. Er predigte lange durch Gleichnisse. Mir ist aufgefallen, in Vers 1 steht, dass Jesus durch die Gleichnisse lehrte. Das heißt, es ging bei den Gleichnissen nicht um eine oberflächliche Botschaft mit ein paar Vergleichen, um eine einfache Wahrheit weiterzugeben. Ganz im Gegenteil. Er lehrte durch Gleichnisse und in jedem Bild steckte eine ganz tiefe Wahrheit, über die wir nachher nachdenken wollen. Vor allem, als Jesus später erklärt, was in jedem Bild steckt, was er meint. Es gibt sehr viel Stoff, unser Leben im Angesicht dieser Vergleiche zu prüfen und zu hinterfragen. Und da geht es um jedes Detail. Alles, was Jesus in seinem Gleichnis erwähnt, hat einen Sinn. Jesus erzählt auch in Vers 10 bis 12, warum er diesmal in Gleichnissen predigt. Er nutzte nicht das Gleichnis, um die Lehre einfach und vielen Menschen nahe zu bringen. Wer es oberflächlich liest, könnte das meinen, aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus redet in Gleichnissen, um seine Lehre zu verschleiern. Er redet in Gleichnissen, um die selbstgerechten religiösen Leute zu Fall zu bringen, weil sie ihm ohnehin nicht glaubten. Sie hatten ihn schon abgelehnt. Jesus lehrte in Gleichnissen zum Gericht für die Zuhörer. Er wollte gar nicht, dass sie alles verstanden. Weil irgendwann ist die Zeit der Gnade vorbei. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort mit der richtigen Haltung hören, mit der richtigen Ehrfurcht. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes, also nicht der Prediger oder der Rhetoriker oder sonst jemand, das Wort Gottes, das hier, das Wort Gottes, ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und durchdringet, bis dass es scheidet, Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und wenn du die Bibel mit der falschen Haltung liest und Gottes Wort nicht ernst nimmst, und es geht einfach über längere Zeit hinweg, dann brauchst du dich nicht wundern, warum Gott dich nur noch mehr verwirrt. Denn Gott fordert von dir die richtige Haltung, wenn du Gottes Wort hörst. Demut und Ehrfurcht. Wer die Wahrheit der Bibel dauerhaft ablehnt und sich seine eigenen Götter und Götzen gemacht hat, den lässt Gott irgendwann laufen. Weil er die Ungerechtigkeit, die Lüge Satans mehr liebt als Gott. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis immer wieder, Vers 3, höre zu. Und Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er sagt, sperret eure Ohren auf. Ihr müsst ganz genau hinhören. Ihr braucht die richtige Haltung, wenn ihr zuhört. Oberflächlich zu hören, ohne nachher bereit sein, das zu tun, was ihr verstanden habt, da könnt ihr gleich zu Hause bleiben. Da werdet ihr dumm bleiben, nichts mitnehmen. Nur wenige Verse vor diesem Text, Markus 4, in Markus 3 ganz am Ende, da wird Jesus berichtet, übrigens, es kommen deine Mutter und deine Brüder und die fragen nach dir. Und dann sagt er in Markus 3, Vers 33, und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die Jünger, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt, wer Gottes Wort hört und nicht zum Tun bereit ist, der ist eben nicht Jesu Bruder, Schwester und Mutter. Der gehört nicht zur Familie der Kinder Gottes. Im Paralleltext, Lukas 8, Vers 21, sagt es Jesus noch klarer. Er sagt, er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter, meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Und wenn wir nur hier sind, um uns beriesen zu lassen und nicht bereit sind, das zu tun, was Gott uns zeigt, dann ist der Gottesdienstbesuch ziemlich sinnlos. Dann könnte es auch sein, dass du überhaupt nicht bekehrt bist. Wenn du nicht bereit bist, auf das einzugehen, was Gott von dir möchte, was soll dann das Ganze? Gott fordert von dir, dass du mit der Bereitschaft kommst, dich ändern zu wollen. Gottes Wort hinterfragt mich immer, wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt, immer hinterfragt es mich, weil es so viele Probleme in meinem Leben gibt. Und wenn ich Gottes Wort nehme, um mich zu reflektieren, da erkenne ich mich an ganz vielen Stellen. Und lesen wir nochmal Vers 11 bis 12. Und er sprach zu ihnen, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reichs zu wissen. Denen aber draußen widerfährt es alles durch Gleichnisse, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Augen hören und doch nicht verstehen, auf dass sie sich nicht dermaleinst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben würden. Das ist doch der Hammer, oder? Jesus sagt, nicht, dass sie noch das Evangelium verstehen und sich bekehren und dann kriegen sie Vergebung ihrer Schuld. Das wollte er nicht. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, euch werde ich das Gleichnis genau erklären. Euch werde ich die Zusammenhänge sagen. Aber denen, die draußen sind, das waren die Juden, die den Messias abgelehnt haben. Denen sage ich das nur durch Gleichnisse. Und wenn einer wirklich Interesse hat, dann wird er schon kommen. Aber über diese Leute war schon das Gericht und die Verdammnis beschlossen. Sie hatten Jesus abgelehnt. Sie hatten den Messias abgelehnt. Wir finden das schon im Alten Testament. Da gibt es 4, 5 Verheißungen. Ich nehme nur eine heraus, wo das vorhergesagt wird, dass wenn die Juden den Messias abgelehnt haben, dass dann Gott sie mit Blindheit schlägt. Jesaja 6, Vers 9 bis 10, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret es und versteht es nicht, seht es und merket es nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lasse ihre Ohren dick sein und blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen und hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Gott straft das Volk mit geistlicher Blindheit dafür, dass sie den Messias abgelehnt haben. Das ist ein ganz wichtiger Wendepunkt im Umgang Jesu mit seinem Volk. Und Gott straft die Leute heute auch, wenn sie Gottes Wort dauerhaft nicht ernst nehmen und es nur belächeln. Wisst ihr, Gott braucht euch, mich, uns alle nicht, nur dass die christlichen Gemeinden ein paar Besucher mehr haben. Das braucht Gott nicht. Wir brauchen Gott. Er ist für uns überlebensnotwendig. Wir brauchen Vergebung. Wir gehen doch in die Hölle. Wir brauchen Gnade. Gott ist überlebensnotwendig, denn wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen seine Errettung von der Macht der Finsternis und der Hölle. Wir brauchen sein Reden und seine Hilfe. Und wir kommen nicht hier zusammen, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Weil wir fromme Leute sind. Das ist nicht der Grund. Wir kommen hier zusammen, weil wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben, die Bibel ist Gottes Wort. Und wir wissen, dass Jesus lebt. Und Jesus ist der Einzige, der dich von der sicheren Verdammnis retten kann. Markus 16, 16. Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Aussagen der Bibel sind so klar. Da gibt es ganz wenig Platz für Interpretation. Hier ist ganz klar von Verdammnis, von Hölle die Rede. Und wer Jesus nicht glaubt, der geht für alle Ewigkeit verloren. Und wenn wir jetzt auf das Gleichnis eingehen, das wir gelesen haben, dann erwartet Gott von dir und von mir, dass wir zuhören mit der Bereitschaft, uns zu ändern. Mit der Bereitschaft, das, was wir erkannt haben, in die Taten zu setzen. Kommen wir zum Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann. In Matthäus 13, 18 steht, so hört nun ihr dieses Gleichnis vom Sämann. Deshalb wird es so bezeichnet. Das ist ein Paralleltext, wo das Gleiche erzählt wird. Der Sämann säte und der Samen fiel auf vier verschiedene Böden. Erstens, der Samen fällt auf den harten Boden, auf den harten Weg. Wisst ihr, wenn ihr schon mal Samen gesät habt, also ich hätte schon Grassamen gesät und es ist hart, dann unterschmeißt den Boden so, den Samen so auf der Boden, dann springt er richtig hoch. Der prallt richtig ab. So hart war der Boden. Und die Vögel fraßen den Samen sofort wieder auf. Das war der harte Boden. Zweitens, er fällt auf steinigen Boden. Mancher Samen fiel auf steinigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Der Samen ging schnell auf, weil die Erde nur oberflächlich und dünn war und dadurch auch wahrscheinlich mehr Wärme hatte. Aber als die Sonne aufging, verwelkte die Pflanze wieder, weil sie keine Wurzeln hatte. Das war der Samen auf steinigem Boden. Drittens, der Samen fiel auch unter die Dornen. Mancher Samen fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen zusammen mit dem Samen auf und erstickten die Pflanze. Sie hatte keine Luft zum Atmen, sodass sie keine Frucht brachte. Und dann gab es noch den Samen, der auf gutes Land fiel. Er wuchs, brachte Frucht, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Die Menschen, die Jesus zugehört haben, die dachten, was soll diese Geschichte? Wir sind doch aus Galiläa. Dort gibt es Getreidefelder. Uns braucht man das ABC der Landwirtschaft nicht erklären. Wir wissen doch, wie das geht. Was willst du, Jesus, damit? Und die Zuhörer wussten auch, dass nicht jeder Same aufging. Und dass die Ernte immer von der Beschaffenheit des Bodens abhängt. Jedem war klar, dass man auf hartem, felsigem Boden keine Ernte erwarten konnte. Dazu brauchte man auf jeden Fall einen guten Boden, der entsprechend vorbereitet war, dass Getreide auch wachsen konnte. Deshalb war der Inhalt der Botschaft für die Zuhörer sehr einfach. Jeder wusste sofort, wovon er sprach. Und die meisten waren wahrscheinlich Landwirte. Und für sie war das alles nichts Neues. Vielleicht haben sie den Kopf geschüttelt, als Jesus davon gesprochen hat, dass mancher Samen hundertfältig Frucht trägt. Sie wussten, in der Natur ist das nicht möglich. Warum spricht er von hundertfältiger Frucht? Das war vielleicht ein Punkt, an dem sich die Leute fragten, was steckt da dahinter? Keine Ahnung, was die Leute dachten. Aber der Rest der Geschichte war nicht gerade spannend oder herausfordernd. Und sie hier fragten die Leute, jetzt sind wir so weit gelaufen, um Jesus zu hören, und jetzt erzählt er uns so eine einfache Geschichte. Das ist doch peinlich. Was soll das? Wollt er uns veräppeln? Warum spricht er von vier verschiedenen Böden? Und dann hört er einfach auf zu reden. Vielleicht haben sich manche sogar geärgert über diese belanglose Geschichte. Sie waren ja in Massen zur Predigt gekommen. Und dann sagt Jesus am Schluss noch in Vers 9, und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was für eine Aufforderung. Ohren hatten sie doch alle. Sie waren doch gekommen, um zuzuhören. Was soll das? Und so gingen sie wieder weg und wunderten sich über diese belanglose Geschichte. Wie konnte Jesus nur so etwas Dummes und Einfaches erzählen? Aber seine Jünger und noch ein paar andere Leute, die bei ihm waren, die wussten, wenn Jesus sowas erzählt, hat es immer eine ganz tiefe Bedeutung. Sie ließen sich von dieser einfachen Geschichte nicht abschrecken, im Gegenteil, sie wussten, da steckt ein ganz tiefer Sinn dahinter. Und Jesus war gerne bereit, ihnen, seinen Jüngern und den Leuten, die bei ihm waren, die ganzen Details zu erklären. Führt uns zum dritten Punkt. Wie reagiere ich auf Gottes Wort? Die Verse 13 bis 20. Er beginnt damit, er sagt, und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr denn die anderen alle verstehen? Das heißt, dieses Gleichnis hat so eine Art Grundlage für das Verständnis anderer Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Und dann beginnt er, auf die Details einzugehen, auf die vier verschiedenen Böden, die er genannt hatte. Und es war ihm wichtig, dass jedes Detail auch verstanden wird. Vers 14, der Sämann sät das Wort. Jesus ist der Sämann und Jesus sät das Wort Gottes, den Samen, in die Herzen der Menschen. Und die vier verschiedenen Böden oder Ackerfelder sind die Herzen der Menschen, die Gottes Wort entsprechend aufnehmen und entsprechend darauf reagieren. Und bei manchen Menschen bringt das Wort Gottes in den Herzen der Menschen Frucht, weil es auf fruchtbaren Boden fällt. Und bei manchen Menschen bringt das Wort Gottes keine Frucht oder sehr wenig Frucht, weil sie in ihrem Herzen keinen fruchtbaren Boden dafür haben. Und die Frage ist doch, was muss ich tun, dass mein Leben viel Frucht bringt? Was muss ich tun, dass Gottes Wort auf dem Boden meines Herzens eine fruchtbare Auswirkung hat? Bevor wir auf die vier Böden kommen, möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mir aufgefallen ist und die irgendwie selbstverständlich in diesem Gleichnis drin steht. Und zwar, Sämann und Same, Sämann ist Jesus, Same ist das Wort Gottes, sind immer perfekt in allen vier Beispielen. Sämann und Same müssen nicht verbessert oder verändert werden. Sämann und Same sind nie das Problem für zu wenig Frucht. Da müssen wir drüber nachdenken. Aber darüber gibt es in dem Gleichnis keinen Zweifel. Wenn der Sämann Jesus ist und der Same das Wort Gottes, dann sind es total perfekte Voraussetzungen. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir Gottes Wort verändern müssten oder anpassen müssten an die Zeit, um mehr Frucht zu bringen. Totaler Müll. Das wäre fatal. Weil dann kommt ganz sicher keine Frucht mehr, die Jesus haben will. Eine Abwandlung des Samens, um mehr Frucht zu bringen, ist undenkbar. Im Gegenteil. Wir müssen den Samen des Wortes Gottes so bringen, wie er dasteht und wie er gesagt wird. Und deshalb reden wir von Himmel und von Hölle, von Licht und Finsternis, von der Gewalt Satans, von der Macht Gottes, von Buße, Bekehrung, von Verdammnis, ob die Menschen das hören wollen oder nicht, weil es in Gottes Wort steht. Jesus und sein Wort müssen wir unverändert weitergeben. Das ist die Grundvoraussetzung, das Fundament, dass überhaupt etwas wächst. Und Gottes Wort hat über die Jahrhunderte niemals ihre Kraft verloren. Heute noch werden durch Gottes Wort Menschen zur Buße und Umkehr geleitet. Und bei all diesen Fällen hängt die Frucht nicht davon ab, dass Gottes Wort entsprechend passend rübergegeben werden muss. Nein, wir nehmen es so, wie es dasteht. Und es hängt nur von unserem Herzen ab, von dem Boden unseres Herzens, was mit dem Wort dann passiert. Denn das Problem ist der Boden unseres Herzens. Schauen wir uns die vier verschiedenen Böden an. Erstens, der Samen fällt auf harten Boden. Vers 15, diese sind es aber, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, so kommt alsbald der Satan und nimmt weg das Wort, das in ihr Herz gesät war. Der harte Boden am Wegesrand, das sind die Menschen, die Gottes Wort nicht ernst nehmen. Achtlos, schlampig darüber hinweggehen. Ihr Herz ist hart wie der Boden. Es ist ihnen egal, was aus dem Samen wird. Der Samen liegt ungeschützt auf dem Weg, nur an der Oberfläche, versinkt nicht im Boden, weil es gar keinen Boden gibt, in dem irgendetwas eindringen könnte. Der Samen prallt einfach auf dem Boden ab, liegt auf dem harten Boden. Und hören wir die Warnung in Hebräer 3,15, heute, so ihr seine Stimme hören würdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie es in der Verbitterung geschah. Wenn Gottes Wort auf die harten Herzen eines achtlosen Hörers trifft, dann kommt der Satan ohne Verzögerung, nimmt den Samen sofort wieder weg. In Vers 4 wird der Satan mit dem Vogel verglichen. Sie fressen dem Samen am harten Wegrand und es bleibt nichts mehr übrig. In Offenbarung 18,2 spricht, dort ist vom Teufel die Rede, von unreinen Geistern, von unreinen und feindseligen Vögeln. Das heißt, zwischen Teufel und den Vögeln, unreinen, feindseligen Vögeln, gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Und diese teuflischen Vögel sind schnell am harten Wegrand. Sie lassen dem Samen keine Chance, dass es lange liegen bleibt. Und der Teufel will auf jeden Fall verhindern, dass das Wort Gottes irgendwie zu lange verharrt auf den Herzen der harten Menschen. Deshalb verbietet der Satan Bibeln in möglichst vielen Ländern. Auch tut der Satan alles, damit du sonntags müde bist und nicht in den Gottesdienst kommen kannst. Er ist unheimlich erfinderisch, dass du keine Zeit hast. Der Satan will erst gar nicht, dass das Wort Gottes bei dir überhaupt landet, dass du überhaupt dem ausgesetzt wirst. Und wenn du dann kommst, wenn der Satan nicht verhindern kann, dass du Gottes Wort hörst, weil du jeden Sonntag da bist, dann hat der Satan noch viele andere Ideen, wie er verhindern kann, dass Gottes Wort tief in dein Herz eindringt. Er sät zum Beispiel Zweifel über die Aussagen der Bibel in dein Herz, über die Aussagen des Predigers. Und dann sagst du dir, so kann man das doch heute nicht mehr sagen. So hart und klar würde das Gott heute sicher auch nicht sagen. Und dann machst du dir deine eigenen Vorstellungen von Gott, die sehr stark von der Gesellschaft und auf keinen Fall von der Bibel beeinflusst sind. Und anstatt deine Vorstellungen anhand der Bibel zu prüfen, übernimmst du die Meinungen der Menschen, die ganz einfach falsch sind. Und das ist nichts anderes als das Werk Satans, der versucht, das Vertrauen in die Bibel zu zerstören. Das gleiche tut Satan auch mit den vielen verschiedenen Bibelübersetzungen, in denen wesentliche Teile fehlen, verändert wurden. Satan zerstört das Vertrauen in Gottes Wort. Satan nimmt dem Wort Gottes die Kraft, weil er nicht will, dass wir Gottes Wort hören und annehmen, wie es dasteht. Wenn aber der Satan nicht verhindern kann, dass du Gottes Wort hörst und annimmst, und du nimmst es an, du beschäftigst dich damit, dann hat er auch noch viele andere Ideen, wie er verhindern kann, dass der Same Frucht trägt. Da hast du dir vorgenommen, jeden Tag die Bibel zu lesen und zu beten. Du hast dir vorgenommen, im Gottesdienst zu sein, Menschen einzuladen, zu Jesus zu kommen. Aber dann hast du so viele Sachen in deinem Beruf und in deinem Haus. Du hast Freunde eingeladen, du musst noch irgendwelche Menschen anrufen. Und es gibt plötzlich tausend Sachen, die wichtiger sind als Jesus. Und so folgst du nicht deiner eigentlichen Überzeugung, sondern du nimmst einfach die Prioritäten des Alltags, die alle mit Jesus nichts zu tun haben. Und die unreinen, feindseligen Vögel des Satans haben viele Ideen, dich dazu zu bringen, Gottes Wort ungehorsam zu sein. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Was glaubt ihr, wie oft es mir Sonntagmorgen schlecht geht, bevor ich hierher komme? Es geht immer um einen geistlichen Kampf. Es geht nie im Schlafwagen im Reich Gottes. Das zweite, der Samen fällt auf steinigen Boden. Vers 16 bis 17. Also auch die sind's, die aufs Steinige gesät sind, wenn sie das Wort Gottes gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf und haben keine Wurzel in ihnen, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Worts willen erhebt, so ärgern sie sich alsbald. Der steinige Boden, das sind Menschen, die oberflächlich zuhören. Sie hören Gottes Wort, aber Gottes Wort schlägt in ihrem Leben keine Wurzeln. Ich würde sagen, sie genießen einfach die fromme Atmosphäre unter den Christen. Sie nennen sich vielleicht sogar Christen, aber sie sind keine, denn sie haben keine Wurzeln in Jesus. Sie gehören gar nicht zu Jesus. Deshalb sieht man auch keine Früchte in ihrem Leben. Aber ohne klare Buße und bewusste Umkehr und Bekehrung zu Jesus wird unter Druck sehr schnell deutlich, dass du gar nicht zu Jesus gehörst. So steht es hier. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so ärgern sie sich alsbald. Unter Druck wird klar, dass sie gar nicht zu Jesus gehören, dass sie nur ein bisschen fromm und christlich waren. Sie hatten keinerlei Wurzeln im Wort Gottes. Solche Leute müssen sich zuerst mal bekehren. Wisst ihr, ein bisschen fromm sein bringt überhaupt nichts, bringt gar nichts. Ohne Buße, ohne die Bitte, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Leben, ich möchte mit dir leben, gehörst du nicht dazu, bekommst du nicht den Geist Gottes. Gott will demütige Leute, stolze Leute gibt es im Reich Gottes nicht. Und wenn es gibt, dann hat er Mittel genug, dich zu demütigen. Dann gibt es den Samen als nächstes, der unter die Dornen fällt. Vers 18 bis 19. Und diese sind's, die unter die Dornen gesät sind, die das Wort hören. Und jetzt gibt es drei Dinge. Und die Sorge dieser Welt, erstens, und der betrügliche Reichtum und viel andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort und bleiben ohne Frucht. Der Samen auf dornigem Boden, dessen Menschen die Wurzeln haben, weil die Frucht anfängt zu wachsen. Wenn Menschen Wurzeln haben, dann gehören sie Jesus, sind sie gerettet, aber sie bringen keine Frucht für Jesus, weil sie sich vom Wort Gottes nicht verändern lassen. Ihr Herz ist hart, oberflächlich, unbeständig, rücksichtslos. Die Bibel spricht von fleischlichen Christen. Galater 5, 19 bis 21 könnt ihr das nachlesen. Wie kann das passieren, dass bekehrte Christen sich so wenig vom Wort Gottes verändern lassen? Warum erstickt das Wort Gottes in ihrem Leben? Weil sie weltlich sind. Sie haben die Welt lieb gewonnen und alles, was diese Welt zu bieten hat. Paulus hatte so einen Mitarbeiter, den Demas, 2. Timotheus 4,10. Den Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist gen Thessalonik gezogen. Heute gibt es viele Christen, die verwandt mit Demas sind. Sie haben sich irgendwann mal bekehrt, aber man sieht keine Frucht in ihrem Leben. Deshalb sagt die Bibel, 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Habt ihr verstanden? So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wem diese Welt wichtiger ist als Jesus, der wird niemals Frucht in seinem Leben bringen. Und dann sind drei Dinge aufgezählt, die diese Welt anbietet oder in die wir uns Christen verstricken. Die Sorge dieser Welt. Lukas 21, 34 sagt Jesus, aber hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung. Ach, Luther ist so herrlich klar. Bei der Sorge dieser Welt geht es um die vielen Dinge, die unseren Alltag ausmachen. Putzen, essen, Kinder erziehen, Rechnungen bezahlen, Wäsche waschen, Garten richten, Häuser bauen Obst ernten, Auto putzen, Urlaub machen, Freunde besuchen, Mittagessen, Leute zum Essen einladen, mit Nachbarn reden. Es gibt so vieles, mit dem wir unsere Zeit füllen. Und es sind alle Dinge, die okay sind. Aber sie können verhindern, dass du keine Zeit hast zum Bibellesen, zum Beten und zum Zeugnis geben. Bibellesen, Beten, Zeugnis geben. All diese Dinge, die ich genannt habe, sind nicht falsch. Aber sie sind Ablenkungen vom Satan. Vom Satan. Ist nicht zufällig passiert. Der Satan nutzt es, um zu verhindern, dass dein Leben Frucht bringt. Und das gibt es bei jedem, solche Situationen. Das gibt es bei mir auch und bei dir auch, ganz sicher. Das Zweite, der betrügliche Reichtum. 1. Timotheus 6, 9 bis 10. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichter und schändlicher Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Der Wunsch nach Reichtum ist eine Lüge. Geld verspricht dir, deine Probleme zu lösen, aber stattdessen bringt es dir neue Sorgen. Die meisten Lottogewinner haben nach 2 Jahren ihre Familie und ihr Leben zerstört. Warum? Geld lügt. Geld ist eine Falle. Es wird dafür sorgen, dass du keine Zeit hast, deinen Glauben zu leben. Ist der Betrug des Reichtums. Und wisst ihr, wir leben in einer der reichsten Gegenden der Welt. Wir sind alle reich. Verglichen mit den Leuten in Afrika, alle reich. Und wir geben so viel von unserem Leben dafür her. Sorge der Welt, der betrügliche Reichtum und das andere noch, viel andere Lüste. Jede Art von Begierde, die wir gerne haben wollen und für das wir unser Leben hergeben. Ruhm, Sexualität, Essen, Sport. Sport ist eine, kann eine richtige Lust sein. Macht, Grundbesitz, Autos, Komfort und all das, was diese Welt zu bieten hat. Salomo, wird in der Bibel berichtet, war der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat, außer Jesus, auf dieser Erde. Und er sagt in Prediger 2, alles ist eitel, alles vergänglich, alles Müll, alles am Ende wertlos. Geh doch mal auf eine Beerdigung. Dann weißt du doch, wie wertlos das ist. Jakobus 1, 14 bis 15, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach wird die Lust, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Begierde nach dem, was diese Welt zu bieten hat, ist eine Täuschung. Ist eine Täuschung. Sie befriedigt dich nicht. Du gibst deine Kraft, dein Leben, deine Zeit, dein Geld dafür her und am Ende bist du leer. Am Ende gibt es noch mehr Zerstörung als vorher in deinem Leben. Deshalb nimm dir die Begierde, alle Möglichkeiten, Frucht für Jesus zu bringen. Dein geistliches Wachstum kommt völlig zum Stillstand. Und dann kommen wir zum Schluss. Der Samen fällt auf gutes Land. Und diese sind's, die auf ein gut Land gesät sind, die das Wort hören und nehmen's an und bringen Frucht. Etlicher 30-fältig, etlicher 60-fältig und etlicher 100-fältig. Der Samen fällt auf gutes Land. Das sind Menschen, die Gottes Wort als das Wort Gottes wirklich annehmen und nicht als Menschenwort. Die genau wissen, es gibt kein anderes Buch auf dem ganzen Planeten, das so von der Wahrheit durchsetzt ist wie dieses Wort. Ich sage es immer wieder, beinahe 2000 Jahre geschrieben, von über 40 Verfassern, in sich total konsistent. Kein Mensch kann so etwas schreiben. Kein Mensch kann das machen. Gar niemand. Das ist das einzige Buch, das es so gibt. Es gibt kein anderes Buch. Und die Leute reden so viel über die Bibel und lesen sie nicht. Deshalb haben sie keine Ahnung. Und Menschen, die Gottes Wort annehmen, und da übe ich da, glaubt nicht, dass ich damit fertig bin, da übe ich jeden Tag drin, dass ich das Wort so annehme, wie es da steht. Und versuche es umzusetzen. Menschen, die ein gutes Land haben, sind Menschen, die Gottes Wort hören und versieht und die sagen, das ist für mich das Größte. Die Bibel, das ist für mich das Größte. Das ist Gottes Wort. Und ich rate euch, ich lege mal alle anderen Bücher auf die Seite über die Bibel und lest einfach mal die Bibel. Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrügt. Womit ihr euch selbst betrügt? Das heißt, der Täter des Wortes Gottes tut nicht nur das, was er tun muss, um gerettet zu werden, dass er seine Sünde vergeben bekommt, um bekehrt zu sein. Nein, er hat das Ziel, viel Frucht zu bringen. Dass er nicht mit leeren Händen vor Gott steht. Wenn Jesus uns holt, stehen wir vor dem Richterstuhl Christi. Der Richterstuhl Christi ist nur für die Menschen, die bekehrt sind, die schon gerettet sind. Und dann bekommen wir unseren Lohn. Und ich wünsche keinem von uns, dass er mit leeren Händen vor Gott steht. Und dann steht in Vers 20, etliche 30-fältig, 60-fältig und 100-fältig. Diese drei Levels finden wir immer wieder in der Bibel. Ich habe sogar in der Offenbarung was gefunden, wo noch was drinsteht. Ist es nicht gewaltig? Ein Leben des 30-fältig Frucht bringt, 60, 100-fach, wie immer Gott das misst. Und bei dieser Frucht, wisst ihr, da geht es nicht nur um irgendwelche Weizenkörner, da geht es um Frucht, die in Ewigkeit niemals verloren geht, die in der Ewigkeit unschätzbaren Wert hat. Das sind Dinge, die wir in den Himmel mitnehmen. Frucht für die Ewigkeit. Das wünsche ich jedem von uns und mir selber auch. Dass wir viel Frucht bringen. Und wie geht das? Hier steht, das Wort Gottes hören und annehmen. So einfach. Das ist alles. Gottes Wort hören und es annehmen. Und wie machst du das? Bibel lesen, Gottes Wort ernst nehmen und umsetzen. Einfacher geht es nicht. Und der Rest macht Gott. Er schenkt das Wachstum, er schenkt die 30, 40, 100-fältige Frucht. Aber auf meinem Boden, auf meine Bereitschaft kommt es an. Und hier ist nicht von besonderen Evangelisationsmethoden die Rede. Nicht von Werbung, von Musik, von besonderer Rhetorik bei der Predigt. Das steht hier alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Weil Gottes Wort Kraft hat. In sich Kraft hat, so wie es da steht. Dass es bis heute Menschen verändert. Wisst ihr, wenn ich es nicht schon gesehen hätte bei Menschen, dass es passiert, würde ich es nicht so überzeugend sagen. Der Schlüssel ist dieses alte, ewig gültige, nie veränderte Wort Gottes. Und da üben wir, solange bis wir die Augen hier zumachen. Dass wir es umsetzen, Schritt für Schritt. Uns gegenseitig ermutigen. Wisst ihr, wir Christen sind dann auch so dumm, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Anstatt uns ermutigen, noch mehr Frucht zu bringen. Und wenn du so kritisch hier drin sitzt und dir alles Mögliche überlegst, was der oder der falsch macht und selber an deinem Leben nicht anfängst, dann frage ich mich, was du überhaupt heute gehört hast. In Demut, wir sind Sünder, ich bin ein Sünder, ihr seid Sünder. Wenn ihr Vergebung habt, preist den Herrn, seid ihr für immer gerettet. Aber dann wollen wir doch Frucht bringen für unseren Herrn. Ich möchte abschließen mit Johannes 15, Vers 5 bis 7. Auch eine sehr interessante Geschichte. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel, viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Möge unser Herr uns das schenken im neuen Jahr, dass viel Frucht entsteht. Ich sehne mich danach. Und ich weiß, seit dieser Predigt, vielleicht auch schon vorher, es liegt an meinem Boden. Ich brauche auf niemand anders gucken. An meinem Boden liegt es. Nicht an den Räumen oder an der Musik oder sonst irgendeinem Lombergrusch, sagen mir Schwaben, das ist völlig unwichtig. Wichtig ist dein Boden. Was machst du mit dem Wort Gottes? Setzt du es um? Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Wir wollen es bewegen, Herr, und wir bitten dich, dass du dich unserer Schwachheit annimmst. Herr, wir sind oft solche Flaschen im Zeugnis geben, im Umsetzen deiner Botschaft. Du kennst uns, Herr. Dir können wir sowieso nichts vormachen. Aber du ermutigst uns heute Abend, dass unser Leben nicht einfach so weitergeht, Herr. Heute beginnt der Rest unseres Lebens. Und wir bitten dich, schenk uns Frucht, Herr. Schenk uns Frucht und gib, dass jeder sich überlegt, wo der falsche Boden da ist. Rede zu unserem Herzen, Herr, verändere uns. Und ich danke dir von Herzen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass eines klar ist, wir werden im Himmel sein. Wir sind für alle Ewigkeit gerettet. Wir haben einen Platz im Himmel. Du wirst uns annehmen. Du wartest auf uns. Gib, dass wir unsere Zeit auskaufen für dich. Und schenk, dass sich viele bekehren. Mach uns mutig, ein Zeugnis für dich zu sein. Danke für dein Wort. Lass es uns hochhalten. Danke, dass wir es überhaupt haben. Was für ein Geschenk.